Guten Morgen miteinander. Thomas Beusch hat mich angefragt, ob er mich noch vorstellen soll. Dann habe ich gesagt, ja, das hätte Dani letztes Mal genug da. Und dann sagt er oder schreibt er, wenigstens ein paar Sätze wäre noch gut. Für die, die mich nicht kennen. Ich bin 75, seit 10 Jahren im Ruhestand. Und für mich als Pfarrer, ich darf fast jeden Sonntag irgendwo predigen. Am Wächtig habe ich abgesagt, mache ich nicht mehr. Früher noch viel Seniorennachmittag gemacht und Referat bis zum Herzinfarkt vor 2 Jahren. Und dann habe ich müssen bremsen. Der Arzt hat gesagt, wenn sie so weitermachen, dann haben sie gleich den nächsten. Und darum bin ich ein bisschen runtergefahren. Aber am Sonntag bin ich meistens unterwegs und ich habe mich sehr gefreut, nochmal bei Ihnen zu sein. Ich war am 9. April schon da gewesen. Für mich etwas Neues, das ich zu Wettigen gelernt habe im Kreuzpunkt, dass man parallel 2 Gottesdienste hat. Das habe ich noch nie gesehen. Da haben sie Pionierfunktion. Ja, ich bin verheiratet seit 47 Jahren. Wir haben 3 Kinder und 9 Enkel. Und für uns ist es ein Wunder, dass meine Frau noch lebt, vor 20 Jahren. Sie hatte Krebs und die Ärzte haben sie aufgegeben. Seit noch ein halbes Jahr und dann wird sie sterben. Wir haben das Hochzeug von der Tochter vorverschoben, oder sie hat es vorverschoben. Damit sie nachher dabei sind, wir haben ihre Beerdigung vorbereitet. Es war eine harte Schule und dann hat Gott ein Wunder da und sie lebt immer noch. Wir dürfen gemeinsam den Ruhestand geniessen. Also, es steht dort Teil 2, die ideale Gemeinde, Einheit und Differenzbereinigung in der Apostelgeschichte. Will ich nicht davon ausgehen, dass Sie noch wissen, was ich am 9. April predigt habe. Das wäre doch eine Überforderung. Ich denke, ich mache einen kurzen Rückblick, wo einfach ein bisschen den Zusammenhang zeigen soll. Ich habe angefangen bei der idealen Gemeinde. Die ideale Gemeinde haben wir in der Apostelgeschichte. Und wenn Sie genau schauen von vorne, dann sind es nur die ersten 4 Kapitel. Da war die Gemeinde noch ideal gewesen. Wunderschön, was dort alles passiert ist. Es heisst in Kapitel 2, Vers 44, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Sie waren, und jetzt kommt für mich fast das größte Wunder in dem Text, sie waren täglich einmütig beieinander. Täglich einmütig. Ich möchte die Person sehen, die täglich zu diesen Gebet geht, die jetzt angezeigt worden sind. Das ist ja zumutig. Also, Badefest ist sonst schon streng genug, jetzt müsste ich noch beten. Das mache ich doch nicht. Täglich, und dann sind sie erst noch einmütig täglich gewesen. Also kein Krach, kein Streit, keine Auseinandersetzung. So stellen wir uns die ideale Gemeinde vor. Interessant ist ein phänomenales Wachstum. Wenn eine Gemeinde Einheit hat, dann wächst sie. Wenn eine Gemeinde nicht mehr wächst, dann müssen wir mal ein bisschen schauen, wo klemmt es denn. Sie sind von 120 am Pfingstmorgen auf etwa 5'000 angewachsen innerhalb weniger Wochen. Wunderschön, wenn eine Gemeinde so das Wirken Gottes erlebt. Aber auch ideale Verhältnisse haben ein Verfallsdatum. Ideale Verhältnisse lassen sich nicht aufrechterhalten durch die Jahre und Jahrzehnte. Das können die bestätigen, die geheiratet sind. Man ist doch euphorisch eingestiegen. Jetzt können wir mal zeigen, wie man es macht. Und all die, die Probleme haben in der Ehe, in mir doch nicht. Wir sind besser. Wo wir geheiratet haben, hat es ein Buch gegeben, das heisst, wir zwei wollen es besser machen. So sind auch wir eingestiegen und es ist dann schon gleich losgegangen mit den Differenzen. Und so ist es auch in der ersten Gemeinde gewesen. Die wunderschönen Verhältnisse, Kapitel 2 bis 4, die sind bald zu Ende gegangen. Und ich kann mal wieder schnell 5 mögliche Phasen von einer zwischenmenschlichen Beziehung aufzeigen. Die habe ich damals ein bisschen ausführlich gemacht. Ich tue es jetzt nur noch kurz streifen. Phase Nummer 1 ist das Zueinander. Zwei Menschen lernen sich kennen, finden Gefallen aneinander und sagen, wir wollen da mal ein Stückchen gemeinsam gehen. Das kann Mann und Frau sein, das kann aber auch zwei Freunde sein, die einfach einander kennenlernen und der Eindruck kennt die Diskussionen, die bringen mir etwas. Daraus wird dann die Phase vom Miteinander. Die Phase, die fängt in der Ehesituation, in der Flitterwoche oder vielleicht schon vorher an, wo man nicht genug Zeit hat, um beieinander zu bleiben, wo man Stoff hat, stundenlang könnte man diskutieren. Die Phase, die geht eben zu Ende, wie in der ersten Gemeinde auch. Und dann kommt es zur Phase vom Nebeneinander. Man geht noch in die gleiche Richtung, aber man ist nicht mehr so nah beieinander, sondern man weiß, wo der andere seine heiklen Punkte hat. Jetzt habe ich gemeint, ich habe eine ideale Frau geraten, jetzt stimmt es doch nicht. Oder umgekehrt, der Mann. Der hätte ja Mucke, wenn er mir das vorher gesagt hätte. Also man weiß, wo der Nerv liegt. Und den Nerv wird man nicht mehr unbedingt tangieren. Man bleibt zusammen, aber man läuft nebeneinander. Daraus wird leider in vielen Fällen die Phase vom Auseinander und im schlimmsten Fall die Phase vom Gegeneinander. Also wer schon mal ein Paar begleitet hat, wo sich scheiden lassen hat, der weiß, was dann abläuft. Wie viel schmutzige Wäsche kann gewaschen werden in einer Beziehung, die mal ideal angefangen hat. Der heikle Punkt, das habe ich am 9. April auch gesagt, der heikle Punkt ist dort, wo ich den Ring gezeichnet habe, wenn es erst mal klopft, was machen wir denn? Überspielen, passiert allen, man redet nicht drüber, man geht einfach weiter. Das geht nicht auf die Länge. Es geht vielleicht im Moment, aber auf die Länge nicht. Irgendwie Sand im Getriebe, das ist heikel. Heikel auch für eine Ehe. Ich habe am 9. April dort verschiedene Angebote von der Bibel gezeigt, wie man kann wieder zusammenfinden, wenn es eben geklopft hat. Wenn ich ein Paar traut habe, ist eine von meinen wichtigsten Fragen in der Vorbereitung auf das Hochsee gewesen, haben sie auch schon mal Krach gehabt. Und wenn sie gesagt haben, nein, dann bin ich vorsichtig geworden. Entweder ist dann ein Teil so dominant, dass der andere sich nicht mehr wehrt, lieber kuschen, als nochmal so ein Streit. Oder dann sind sie so harmlose Typen, dass der Streit keine Chance hat. Der Streit findet doch statt, aber er findet im Hintergrund statt. Anstatt, dass man es auf den Tisch bringt. Die 4 Phasen, oder mindestens 3, haben wir auch in der Apostelgeschichte. Und darum bin ich denen ein bisschen nachgegangen. Es gibt 4 klassische Konflikte schon in der ersten Gemeinde. Konflikt Nummer 1 war, darüber habe ich letztes Mal predigt, Unzufriedenheit mit der Gemeindeleitung. Und zwar eine versteckte Unzufriedenheit, Kapitel 6 von der Apostelgeschichte. Das heisst dort nur, ein Murren ging durch die Gemeinde. Alle merken, irgendetwas ist nicht mehr wie früher, es stimmt etwas nicht mehr, aber man bringt uns nicht in den Griff über. Dort war ein soziales Problem, Ungerechtigkeit in der Essensverteilung, das hat dort zu Unzufriedenheit geführt. Und Gemeindeleitung war es dann, die den Konflikt auf den Tisch gebracht hat. Und man hat in der Gemeinde, mit der Gemeinde zusammen, offen darüber diskutiert und eine Lösung gesucht. Der zweite Konflikt, der kommt heute dran, das ist Konservative gegen Progressive. Wie gesagt, da werde ich ein bisschen ausführlicher heute predigen darüber. Der dritte Konflikt sind unterschiedliche Lehrauffassungen. Von aussen kommen die Leute in die Gemeinde rein und sagen, ihr seid noch nicht richtig gläubig, euch fehlt noch irgendetwas. Meistens hat man das etwas irgendwo in einer Konferenz kennengelernt oder in einer anderen Gemeinde und hat jetzt den Eindruck, das müsste in dieser Gemeinde auch so werden. Und da ist die Gemeindeleitung gefordert, um eingreifen. Man kann das nicht dulden, wenn jemand von aussen Unruhe in die Gemeinde hineinbringt. Das muss auch offen thematisiert werden. Ist in Kapitel 15 auch thematisiert worden. Und der vierte Konflikt, das war Rivalität zwischen zwei starken Leitern. Zwischen dem Barnabas und dem Paulus, Schluss von Kapitel 15, die haben so Krach bekommen, dass sie sich getrennt haben. Über diesen Konflikt werde ich heute nicht reden. Der Dani Fitz hat mich nochmal eingeladen, auf Ende September. Dort werde ich nochmal darüber reden, weil der Konflikt ist zu heikel, als dass man den schnell abhandeln könnte. Dort geht es dann unter, wenn Vorbilder uns enttäuschen. Das wird das Thema sein, dann von der nächsten Predigt. Von mir. Das sind die vier Konfliktfelder, die es schon in der Apostelgeschichte gab und wo auch heute immer wieder in den verschiedensten Variationen in der Gemeinde von Jesus stattfindet. Und ich habe dort dann den Schlusssatz gesagt, die ideale Gemeinde ist keine konfliktfreie, sondern eine konfliktlösende Gemeinde. Übrigens auch die ideale Ehe ist keine konfliktfreie, das gibt es nicht. Wir sind unterschiedliche Typen, wir haben einen harten Kopf. Man sagt Berner eigentlich ein bisschen härteren als die anderen. Meine Frau ist Bernerin. Wir haben schwere Differenzen müssen austragen miteinander und haben viel Lehrgeld gezahlt. Bei uns war nicht das siebte Jahr das verflixte, wie man so sagt, sondern das achte, das 15. und das 22. Das waren ganz schwierige Jahre in unserer Ehe, wo wir haben müssen lernen, streiten und unsere Meinungen offen austragen, bis wir einander wieder gefunden haben. Und darum ist jetzt nach 47 Jahren nicht einfach abgelaufen oder wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich finde es eine wunderschöne Phase, wo wir jetzt drin sind. Und eine Liebe, die einen anderen Charakter hat, als wo wir geheiratet haben. Aber unerhört schön. Ja, jetzt aber zum heutigen eigentlichen Thema. Konservative gegen Progressive. Vielleicht zuerst ein bisschen ein Begriffsdefinition. Konservativ, das sind die, die an traditionellen Werten und überlieferten Strukturen festhalten. Übrigens, die Definition stammt nicht von mir, die habe ich im Duden gefunden. Vorsichtig, zurückhaltend, das sind die Konservativen. Ich gehöre zu der alten Generation und merke, wie ich von einem Progressiven so allmählich zu einem Konservativen abgerutscht bin. Und mir muss Mühe geben, dass ich mit den modernen Bewegungen, die heute laufen, noch mitkomme. Und nicht zum Gegner werden vom Neuen, wo immer wieder aufbricht. Progressiv, das sind die Fortschrittlichen. Die mit der Zeit gehen. Modern, zeitgemäß, richtungweisend, innovativ. Das sind die Progressiven. Sie haben den Konflikt, der in vielen Gemeinden, die für mehrere Generationen zuständig sind, in vielen Gemeinden zum Hauptkonfliktpunkt geworden ist, und zwar die Gottesdienstgestaltung, vor allem im Musikstil. Dort entzündet sich das Konservative und das Progressive gern, sehr stark. Und es hat Gemeinden gegeben, die auseinandergedriftet sind dadurch. Ich predige manchmal in einer kleinen Gemeinde in Schaffhausen. Es war ein Zeitchen die schnellst wachsende Gemeinde. Die haben eine Erweckung erlebt. Leute von außen sind dazugekommen und haben gefunden, das ist ja eine alte Gemeinde. Könnte man nicht einmal ein bisschen modernisieren? Und sie haben Vorschläge gemacht und die Gemeindeleitung hat gesagt, gibt es nicht, wir wollen so bleiben, wie wir sind. Mit dem Resultat, dass die gegangen sind und eine eigene Gemeinde aufgetan haben. So kann man einen Konflikt auch lösen. Aber es ist nicht eine ideale Lösung. Man merkt, dass dieser Gemeinde noch, das ist etwa 20 Jahre seit dieser Spaltung, man merkt, dass dieser Gemeinde heute noch an. Es ist irgendwie wie ein Schmerz da, wo sie noch nicht überwunden haben. Also, konservativ und progressiv, die beiden, die haben manchmal Mühe miteinander. Jetzt, wenn Sie mich fragen, im Musikstil, haben jetzt die da oben recht oder mir? Da unten. was ist jetzt biblisch? Dann finde ich nichts über Musikstil in der Bibel. Ich bin dann schauen, in der Offenbarung, haben wir Angaben, was man im Himmel wird singen. Geht es jetzt modern zu oder geht es altmodisch zu? Und ich bin auf eine interessante Fährte gestoßen. Die haben alte und neue Lieder gesungen. Ich sage das bewusst denen, die Mühe haben mit den neuen Liedern. Es heisst, sie sangen ein neues Lied. Es heisst aber auch, sie sangen das Lied des Mose. Das ist ein uraltes Lied, mehr als 2000 Jahre oder 3000 Jahre alt. Das Lied des Mose. Die haben Altes und Neues gesungen. Sie sagen mir, ja, da sind sie im Himmel gewesen, dort haben wir keine Differenzen mehr. Aber ich habe mir gesagt, und darum singe ich auch moderne Lieder, auch wenn ich es nicht kann, singe ich es trotzdem mit. Ich will lernen, immer auch dabei bleiben beim Neuen, wo Gott schenkt. Ja, aber die sind nicht so biblisch wie die, die wir noch gesungen haben. Volles Heil hat damals das Jugendliederbuch geheissen. Das würden wir heute nicht mehr singen. Gemeinschaftslieder, Siegeslieder. Die Älteren unter uns, die kennen das noch. Ah, ja. Das sind dann noch Lieder gewesen, die haben wir noch vierstimmig singen. Aber heute singen wir ja nur einstimmig und man muss einmal suchen, wo sind sie denn eigentlich? In unserer Gemeinde singen wir regelmäßig auch neue Lieder. Und interessant ist, dass die Jungen das kennen. Ja, woher kennt ihr denn die Lieder? Ja, aus YouTube. Da lernen wir die neuen Lieder heute. Und nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde kann man es dann einfach. Aber wir Alten, wir können doch die nicht. Meine Eltern haben mir, sind beide gestorben, wo sie knapp 90 gewesen sind, haben sie mir gesagt, wir freuen uns auch über neue Lieder. Wir können es zwar nicht, aber die Jugend ist wenigstens da. Und das ist uns alten Leuten wichtig, dass die Gemeinde nicht ausstirbt, wenn wir sterben. Dann ist die junge Generation da und die werden die gleichen Probleme auch mal haben später, wenn sie alt sind. Konservativ gegen progressiv. Und die Frage ist natürlich, dürfen Christen denn modern sein? Heisst es denn nicht im Römerbrief Kapitel 12, man soll sich nicht der Welt gleichstellen? Das heisst doch, immer wenn etwas Neues kommt, sollte man grundsätzlich mal dagegen sein. Oh. Das hat der Paulus nicht gemeint. Der Paulus hat keine fertige Gemeindestrukturen vorgefunden, wo er missioniert hat. Er war ein Pionier, hat neue Gemeinden gegründet und musste eine Struktur lecken, etwas Neues erfinden. Wie leitet man denn eine Gemeinde in Lystra? Keine Ahnung. Wir haben keine Vorlage von Jesus. Jesus hat nicht gesagt, eine biblische Gemeinde ist erstens, zweitens, drittens. Er hat dem Wort Gottes vertraut, das Wort Gottes gibt Stabilität und er hat seinem Nachfolger vertraut auf dieser Erde, dem Heiligen Geist, der gibt Beweglichkeit. Und diese Kombination, Stabilität und Beweglichkeit, die müssen wir neu lernen. Beweglich für Neues, aber nicht einfach auf jedes neue Zug aufspringen. Das ist Kunst zwischen Konservativen und Progressiven. Ich habe ein Zitat gefunden, ich glaube es ist vom Rudi Heinzer gewesen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ausgezeichnetes Zitat. Ich denke, wenn wir uns grundsätzlich weigern fürs Neue, dann werden wir mit der Zeit bedeutungslos. Als Gegenbeispiel oder als Beispiel, dass das stimmt, ist für mich der Islam. Islam ist nicht reformationsfähig. Die Islamisten, die berufen sich auf Stellen aus dem Koran, wo heisst, Ungläubige müssen tot werden, wenn sie nicht gläubig werden. Und gläubig heisst für einen Muslim, wenn sie nicht Muslim werden, dann müssen sie halt tot werden. Da gibt es Stellen im Koran, wo das sagt. Und die berufen sich auf das bei einem Attentat. Die haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie 16 Leute umbringen auf einen Schlag. Das darf man vom Koran her. Ich denke, Jesus hat mit dieser Art Stabilität und Beweglichkeit uns ein Modell gegeben, das funktioniert. Und jetzt komme ich zu Apostelgeschichte 11. Ich möchte die Geschichte, dem Konflikt zwischen Progressiven und Konservativen, möchte ich gerne mal Apostelgeschichte 11 lesen. Bald darauf erfuhren die Apostel und die anderen Gläubigen in Judäa, dass nun auch Nichtjuden, also Heiden nach Luther, Gottes Botschaft angenommen hatten. Als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, warfen ihm die jüdischen Gemeindeglieder vor. Bei Luther heißt stritten mit ihm, die Juden. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und sogar mit ihnen gegessen. Das ist für einen Juden verboten gewesen. Man geht in kein Haus von einer Heidin, man bleibt bei der Haustür stehen und sagt dem dort, was man muss gesagt haben, und geht nachher wieder. Und schon gar nicht essen. Und das hat der Petrus gemacht. Petrus erlaubt sich etwas, was man als Jude nicht macht. Er hat etwas Neues ausprobiert. Nun berichtete ihnen Petrus der Reihe nach, was geschehen war. Zitat: In der Stadt Joppe, das ist heutige Tel Aviv, ungefähr ein bisschen südlich von Tel Aviv, etwa 60 Kilometer von Caesarea weg, wo die Geschichte da stattgefunden hat. In der Stadt Joppe zeigte mir Gott während des Gebets ein riesiges Tuch, das an seinen vier Ecken vom Himmel herabgelassen wurde. Als ich genau hinsah, entdeckte ich die unterschiedlichsten Arten von vierfüßigen und wilden Tieren, von Kriechtieren und Vögeln. Ich hörte eine Stimme, die mich aufforderte, Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, widersprach ich. Bisher habe ich noch nie etwas gegessen, was im Gesetz des Mose als unrein bezeichnet wird und verboten ist. Im Gesetz hat es eine Liste gegeben von reinen Tieren, die man hätte dürfen essen als Jude, und eine andere Liste von unreinen Tieren, die man nicht hätte dürfen essen. Und jetzt kommt das durch oben runter in dieser Vision und stimmt, ess die unreinen Tiere. Logisch, sagt der Petrus, nein, ich als guter Jude, ich esse die nicht. Aber die Stimme vom Himmel sprach noch einmal: Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang, dann wurde das Tuch wieder in den Himmel gehoben. Genau in diesem Augenblick standen drei Männer vor dem Haus, in dem ich wohnte. Sie kamen aus Caesarea und waren zu mir geschickt worden. Der Heilige Geist befahl mir, ohne Bedenken mit diesen Männern zu gehen, und diese sechs Brüder hier aus der Gemeinde von Joppe begleiteten mich. Bald trafen wir im Haus des Mannes ein, der die Boten geschickt hatte. Er berichtete uns, dass ihm ein Engel erschienen war, der ihm befohlen hatte, schick Boten nach Joppe und lass Simon Petrus holen. Der hätte Simon Petrus nicht kennt. Also der Engel sagt ihm etwas, wo der Cornelius, der Mann, wo der Engel zu einem redet, gar nicht hätte wissen können. Lass den Simon Petrus holen, der wird dir sagen, wie du mit allen, die zu dir gehören, gerettet werden kannst. Ich war noch gar nicht lange bei ihnen, sagte Petrus, und hatte gerade zu reden angefangen, da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie es bei uns am Pfingsttag gewesen war. In diesem Augenblick fiel mir ein, was uns der Herr einmal gesagt hatte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott schenkte diesen Nichtjuden dieselbe Gabe wie vorher uns, als wir begannen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Wer bin ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Und jetzt kommt der wunderschöne Schluss. Diese Worte überzeugten sie. Sie lobten Gott und verkündeten: Gott hat allen Menschen den Weg zur Umkehr gezeigt, den einzigen Weg, der zum Leben führte. Der Heilige Geist führt eindeutig Regie in dieser Geschichte. in Apostelgeschichte 11. Und der Heilige Geist ist es auch, wo es Interesse hat, dass das alles geordnet zu und her geht. Wir haben in Apostelgeschichte 1, 8, 4 Stufen, wie das Evangelium sich ausbreiten soll. Stufe Nummer 1 war Jerusalem, das Originalpfingsten. In Jerusalem sind die Jünger zusammen und mit ihnen andere Anhänger, 120 Leute. Und währenddem sie im Gebet zusammen sind, ist ein Brausen gekommen, ein Rauschen und Feuer. Und hat sich auf die Jünger gesetzt und der Heilige Geist ist ausgegossen worden und der Petrus hat eine Stegreifpredigt gehalten, wo 3000 zum Glauben sind. Das war Stufe 1 gewesen. Stufe 2 war in Samarien gewesen. Der Philippus, kein Jünger, also keiner von den 12 Jüngern, muss ich sagen, sondern ein Armenpfleger, ein Sozialarbeiter, kann man sagen. Der ist, wie andere auch, verfolgt worden und ist nach Samarien. Und in Samarien kommen ein Haufen Leute zum Glauben. Eine grosse Erweckung findet statt in Samarien, aber der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Und dann ist der Johannes und der Petrus sind nach Samarien schauen, ob das alles mit rechten Dingen zu und her geht. Und sie legen den Leuten die Hände auf und sie kommen den Heiligen Geist über. Das wäre Pfingsten von den Samariter. Die dritte Stufe ist dann Judäa. Das ist der Petrus in Kapitel 10 in Apostelgeschichte, wo er rummarschiert, rumwandert und viele Leute zum Glauben kommen. Er darf einen Gelähmten heilen. Und dürfen Tote auferwecken. Grosses Wirken vom Heiligen Geist in Judäa. Und die vierte Stufe ist dann bis ans Ende der Welt. Das wäre unsere Geschichte hier. Pfingsten von den Nichtjuden. Und auch da kommt der Heilige Geist in spektakulärer Art und Weise. Es heisst da in Kapitel 10, die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen. Jetzt können wir uns fragen, ja, übrigens das Blaue dort hat der Petrus ursprünglich gewohnt, dort am See Genezareth. Aber die vier Punkte sind wichtig. Da ist immer der Heilige Geist im Spiel gewesen. Der hat sich manifestiert und hat drum den Petrus extra von Joppe, das ist etwa dort, wo es 3 ist, ein bisschen näher am Meer, extra nach Caesarea geholt, damit da die erste Gemeinde von Nichtjuden entsteht. Der Heilige Geist führt eindeutig Regie. Er benutzt ausgerechneten Petrus für die Gründung dieser neuen Gemeinde. Ausgerechnet darum, weil der Petrus eigentlich von seinem Typ her nicht zu den Progressiven gehört hat. Das müssen die Konservativen in unserer Mitte hinter die Ohren schreiben. Also konservativ ist nicht in Stein gemeißelt, ich muss jetzt einfach unsere Gemeinde im bisherigen Stil verteidigen. Sondern es gibt Fälle, wo auch Konservative über ihren Schatten springen, weil Gott Neues will. Auf das komme ich dann ganz zum Schluss. Gott ist eindeutig der Auslöser von diesen vier Stufen, auch von dieser vierten Stufe. Warum sage ich das? Erstens, er schickt den Engel nach Caesarea, wo Cornelius Informationen gibt, die er nicht können wissen. Er sagt, schick nach Joppe und lass den Simon Petrus holen. Gott spricht durch eine Vision zu Petrus, auf das komme ich dann noch. Ist ja ein bisschen gefährliche Vision. Also sollte man doch nicht haben. Für die Konservativen eher verdächtig, von Visionen zu reden. Vision, das ist doch etwas Abgehobenes. Wir sind doch realistische Christen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Gott schickt dem Petrus eine Vision. Und er gibt durch den Heiligen Geist Startzeichen, er soll aufbrechen nach Caesarea. Petrus, seine Rolle ist einfach gehorsam. Wenn Gott schon redet, dann gehe ich. hat sich nicht gross überlegt. Ja, das sind doch Heiden. Da darf ich doch als Christ oder als Jude darf ich doch nicht einfach in ihr Haus. Er geht einfach, findet eine Stubenversammlung vor, predigt und der Heilige Geist kommt. Er muss nur gehorsam sein. Ich habe mich gefragt, warum der Aufwand? Zum Beispiel hätte es Gott viel einfacher haben können. Er hätte dem Engel können sagen, predige du Cornelius Evangelium. Sag ihm, wie man gerettet wird. Das hätte bedeutet, dass Gott seine eigenen Methoden außer Kraft setzt. Seit der Himmelfahrt finden wir keinen einzigen Engel mehr, der das Evangelium verkündet. Das Evangelium wird durch Menschen verkündet. Ist ein grosses Risiko von Gott gewesen, wenn ich Menschen beauftrage, dann beauftrage ich die unzuverlässigsten, die es gibt auf dieser Erde. Ich kann einem Menschen sagen, mach das, und der Mensch sagt, nein, danke, ist mir schwierig. Haben wir alles auch in der Apostelschaft. Und dann passiert es nicht. Gott schickt keine Engel, obwohl es die viel besser könnten als wir. Wir hören den Befehl vielleicht und können Ja sagen oder Nein sagen. Das geht bei den Engeln nicht. Ein Engel hört den Befehl von Gott und macht ihn. Auch die unmöglichsten Aufträge. Wenn Gott einem Gabriel sagt, geh zu der Jungfrau Maria und sage ihr, sie komme ins Kind über. Wissen Sie, was ich gemacht hätte? Also kannst du mir nicht zumuten. Also von Biologie verstand ich dann auch noch etwas. Der Gabriel sagt, okay, ich gehe. Und verkündige der Maria, du kommst ins Kind über. Das sind die Engel. Perfekt gehorsam. Im Himmel gehorcht man oder dann wird man ausgeschossen. Satan und seine Engel, seine Anhänger. Die sind ausgestoßen worden, weil sie nicht den Willen gehorchen. Gott hat es einfacher haben. Zweitens, der Philippus, der hat in Caesarea gewohnt. Der Philippus, der in Samaria eine Erweckung hatte, der hat nachher in Samaria gewohnt, in Caesarea gewohnt. Apostelgeschichte 21. Hat eine Familie gehabt mit 4 Töchtern. Da hätte Gott können sagen, ja, du, 2 Strassen weiter, gehen wir mal dort schauen. Dort sind Leute offen für das Evangelium. Macht er nicht. Schickt den Petrus. Und man kann sich natürlich fragen, warum denn der Petrus? Warum macht er das so kompliziert? Er schickt den Petrus, weil es um eine wichtige Weichenstellung geht bei der Ausbreitung vom Evangelium. Sag nochmal, die 4 Stufen. Jetzt ist Stufe 4 dran. Und jedes Mal ist der Petrus beteiligt gewesen. Jesus nimmt ihn ernst in seiner Führungsaufgabe. Und darum nimmt er die beschwerliche Reise in Kauf von Joppe nach Caesarea. Heute würde man das in einer Stunde machen. Damals zu Fuß. 60 Kilometer. Er geht und macht es. Menschen kommen zum Glauben. Im Himmel ist eine riesige Freude über die, die da zum Glauben gefunden haben. Aber nicht alle freuen sich über das Neue. Schon damals nicht. Der Petrus kommt heim von Caesarea nach Jerusalem. Voller Freude. Sogar die Heiden kommen zum Glauben. Ich habe ein schönes Beispiel. Kommt heim und findet eine Versammlung, wo die Atmosphäre zum Abstechen ist. Alle finstere Gesichter. Was fällt dir eigentlich ein? Musst du bei ja nicht meinen, weil du der Chef bist, könntest du alles erlauben. Sie haben gestritten mit ihm. Mit ihrem Leiter. Ihn haben sie angegriffen. Du hast Sachen gemacht, die man als Jude nicht darf. Jede Veränderung stoßt auf Widerstand. Ich habe das mal versucht, hier aufzuzeichnen. Die Zahlen, die ich jetzt sage, die habe ich nicht selber erfunden, sondern sind Forschungszahlen. Auch in einer Gemeinde gibt es Fraktionen. Es gibt die Konservativen, es gibt die Neutralen und es gibt die Progressiven. Die Zahlen, die ich da gefunden habe, sehen folgendermaßen aus. 12% sind Erfindertypen. Das sind die, die immer wieder Neues bringen, wo die Gemeinde beunruhigen. Jetzt haben wir es doch so schön, das Wettigen im Kreuzpunkt. Wieso müssen wir jetzt schon wieder etwas ändern? Jetzt lasst uns doch einmal zuerst alles ausprobieren. Jetzt kommen die schon wieder mit neuen Ideen. Das sind Erfindertypen. 2%. Wenig eigentlich. Und dann gibt es 18% sofortige Anwender. Das sind die, die sofort mitmachen. Wenn etwas Neues kommt, jawohl, kannst du mit mir zählen. Unsere Gemeinde hat in Neuhausen ein Jungschar angefangen unter Migrantenkind. Viel Muslim. Und jetzt geht es darum, wie machen wir weiter? Jetzt sind die Kinder langsam im Teenageralter, nicht mehr Jungschar. Jetzt sollten wir eigentlich einen TC gründen. Wer macht das? Jetzt haben sie einen von außen berufen. Du könntest doch da etwas anfangen. TC-mäßig. Ja. Unser Budget ist sonst schon knapp. Wieso sollen wir jetzt nochmal etwas anfangen? Wir haben doch genug zu tun, Schaffhausen. Es gibt solche, die steigen sofort auf. Und dann gibt es die grosse Masse. Das sind dann die zögernden Anwender. Die sagen, Gewehr bei Fuß, schauen wir mal, ob es sich bewährt. Die sollen mal zuerst den Kopf einrennen. Wenn es etwas Gutes ist, dann machen wir mit. Das sind die zögernden Anwender. Die nächste Gruppe, das sind wieder 18%. Das sind Nachzügler. Die, die nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren dann auch noch mitmachen. Oder nach 5 Jahren. In der Effige Wetziger, wo ich das letzte geleitet habe, bevor vor dem Ruhestand, haben wir die ganze Gottesdienstordnung umkrempelt. Festgelegt, wie lange die Predigt muss sein, festgelegt, wie lange die Anbetungszeit soll sein, festgelegt, dass nur ein englisches Lied pro Gottesdienst stattfindet und so weiter. Haben wir alles festgelegt. Dann haben wir es der Gemeinde vorgelegt, das wäre unser Vorschlag. Was meint ihr? Wow, da sind wir dran gekommen. Nein, das verändert unsere Gemeinde total, das haben wir noch nie so gemacht, machen wir nicht. Dann haben wir gesagt, danke vielmals für eure Vorschläge, wir nehmen die mit und haben nochmal überarbeitet. Das ganze Konzept nochmal von Grund auf überarbeitet und nach etwa 3 Monaten sind wir nochmal gekommen. Wir hatten einen zweiten Vorschlag, was meint ihr? Ja, könnten wir uns vorstellen. Dann haben wir den ersten Sonntag im Februar, damals, haben wir gesagt, dann geht es nach dem Neuen. Und dann haben die zögernden Nachzügler realisiert, was das für sie bedeutet. Kein Liederbuch mehr, kein Orgel mehr, einfach nur noch Leinwandlieder. Muss es sein. Meint Verweigerer gehabt, das wäre die letzte Gruppe, auch nochmal etwa 2%. Verweigerer. Die haben nie mitgemacht bei dem Neuen. Die haben gesagt, mich verwünschen oder nicht. Und wir hatten Leute gehabt, die sind während der Arbeitungszeit wie einen Stock da gestanden, kein Maul abeinander. Erst wenn dann wieder aus dem Liederbüchlein gesungen wird. Das sind Fraktionen in der Gemeinde. Und das sind Gegebenheiten, die man nicht einfach umstürzen können. Ich denke, die Konservativen müssen lernen, Gottes Führungen ernst zu nehmen, auch wenn sie mir nicht passen. Und die Progressiven müssen lernen, Rücksicht nehmen auf die, die halt nicht so schnell sind. Und keine Gruppe darf über die andere dominieren und sagen, ihr müsst jetzt halt. Das halten Konservative vielleicht gar nicht aus. Dann gehen sie halt. Suchen wir jetzt eine Gemeinde, die besser ist als ihr. Die Lösung. Wie hat der Petrus das Problem lösen können? Er erzählt einfach, wie Gott gehandelt hat. Ein bisschen übertreibt auf unsere heutige Situation, sollten die Progressiven erzählen, wie sie auf die Idee kommen. Ob das einfach eine Idee war, die wir gerade mal so hatten, so spontan, oder ob Gott tatsächlich irgendwo einen Auftrag gegeben hat. Wir sind eine Junge von unserer Gemeinde gefunden, man sollte doch den Immigrantenfrauen, wo wir viele haben in Schaffhausen, sollten wir doch helfen, die Sprache lernen. Dann hat sie das der Gemeinde gesagt. Machen wir mit. Ja, von dieser grossen Gemeinde sind es 2, 3 gewesen, die gesagt haben, ja, wir machen mal mit. Heute ist es ein erfolgreiches Projekt, wo man schon neue Mitarbeiterinnen sucht, weil man will jede Woche zusammenkommen und diesen Frauen können die Sprache beibringen. Und es entstehen Beziehungen. Also, der Petrus erzählt einfach. Wichtig dünkt mich, dass es nicht nur subjektives Empfinden ist. Nicht nur Individualisten, die sagen, so macht man es, weil ich den Eindruck habe, es ist gut. Sondern es sind auch objektive Tatsachen, die der Petrus nicht hätte beeinflussen können. Bei der Vision hätte man sagen, ja, Petrus, hast du ein bisschen zu heiß auf dem Dach oben. Das wäre eine Variante gewesen. Oder, was machen Sie, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, Gott hat mir gesagt? Ja, kann jeder kommen. Gott hat mir gesagt. Da müssen noch Sachen hin, die nicht jetzt einfach dem Individualist in Sinn gekommen sind. Und es hat ein paar wunderschöne, objektive Tatsachen. Das eine ist der Engel, der zum Cornelius gegangen ist, mit der Information, wo der Simon Petrus wohnt. Den soll er holen. Das zweite ist der Auftrag vom Heiligen Geist, genau da, wo die Leute von Caesarea an der Tür stehen. Und das dritte, der Petrus ist nicht allein auf Caesarea. Er hat Brüder mitgenommen, die dann zeugen können, jawohl, wir haben das alles miterlebt. Objektive Tatsache. Und das Schönste am Ganzen, der Petrus schiebt Gott die Schuld in die Schuhe. Ich habe ja gar nicht wollen. Gott hat das wollen. Ich habe gesagt, nein, also so etwas ist sich nicht da auf dem Dach oben. Gott hat gesagt, gang. Und dann sagt er, wer war ich, dass ich Herrn Gott wollen wäre. Und das Schönste habe ich schon gesagt, sie wurden überzeugt und lobten Gott. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass die Gemeinde sich wieder findet und miteinander Gott arbeitet und lobt. Und langsam zum Schluss, wie finden sich Konservative und Progressive? Wichtig wäre, dass ich parat bin zugunsten der Gemeinschaft. Auf meine persönlichen Ansichten zu verzichten. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ich muss bereit sein, auch mal etwas aufzugeben. Zugunsten der Einheit. Nicht immer. Vielleicht muss ich auch mal verteidigen. Das kommt in meiner nächsten Predigt. Dort ist verteidigt worden. Aber grundsätzlich bereit, mich und meine Überzeugung zu opfern. Das zweite ist Gewissheit, Gott will, dass wir es machen. Und das dritte ist Freude über andere Meinungen. Stichwort Freude. Nicht, ja, sollen es halt. Vielleicht mache ich dann auch mal mit. Sondern schön, dass wir euch haben. Schön, dass ihr immer wieder Ideen liefern. Ihr gebt uns Diskussionsstoff zum Diskutieren in der Gemeinde miteinander. Und das vierte wäre, gemeinsame Überzeugungen müssen geschaffen werden. Geschaffen werden. Und ich denke, das ist die Aufgabe der Gemeindeleitung. Gemeindeleitung muss sich selber zuerst eine Meinung bilden. Und die dann auch vertreten vor der Gemeinde. Nicht einfach, ja, die anderen drei sind dafür gewesen, aber ich eigentlich nicht. Das geht nicht. Das kommt letzt raus. Man muss zuerst eins werden in der Gemeindeleitung und dann aber vertrennte Überzeugungen schaffen. Ziel ist nicht nur eine Versöhnung, sondern Gott anzubetten. Gott anzubetten. Ins Loben, dass er uns als Gemeinde geschaffen hat und in unseren schwierigen Situationen durchdreht. Barmherzig ist mit den Progressiven und barmherzig ist mit den Konservativen. Und Motivation fürs Neue, das muss das missionarische Herz sein. Wie können wir als Gemeinde am Kreuzpunkt Wettigen und Umgebung am wirksamsten dienen? Das muss Motivation sein. Ich will noch beten. Danke vielmals, Herr, für all das, was du mit uns schon gewagt hast. Danke auch für Vergebung, wo wir einander an den Karren gefahren sind, wo wir einander verletzt haben, wehtun haben, Rechthaberei da war. Danke, Jesus, dass du auch dafür gestorben bist, am Kreuz von Golgatha. Herr, wir wollen dir dienen. Und wir wollen das Beste geben, was wir haben für dich. Und wir freuen uns auf die, wo wir mal werden antreffen in der Herrlichkeit, weil wir ihnen Botschaft gebracht haben. Ich bitte dich für die Gemeinde da. Lass sie eine zeugende, fröhliche, mutige Gemeinde sein, die Rücksicht nimmt aufeinander und wo so auch darf eine grosse Wirkung haben. Amen.